Deutschlandfunk Nova. Update.
Yameda wird von vielen Patienten angeklickt und viele Ärzte fühlen sich da übergangen und hilflos. Und es ist sehr schwer, eine Löschung durchzubekommen.
Die Kölner Hautärztin Astrid Eichhorn ist kein Fan des Bewertungsportals Yameda. Sie wollte da nicht auftauchen. Ihr Profil, das sie selbst gar nicht angelegt hatte, sollte weg. Jetzt hat die Ärztin Recht bekommen vom Bundesgerichtshof. Das Urteil zu Bewertungsportalen im Netz ist unser erstes Thema im Update bei Deutschlandfunk Nova mit Peter Neuhaus.
Update.
Konkret ging es vor Gericht um die Bewertungsplattform Yameda. Da sind Ärzte aufgelistet mit Schulnoten von Patienten. Mit dabei war auch Astrid Eichhorn. Die Hautärztin aus Köln wollte aber nicht bei Yameda erscheinen. Sie fühlte sich ungerecht behandelt im Vergleich zu Kollegen, die für ein hübscheres Profil bei Yameda zahlen.
Es ist grundsätzlich ein Unding, dass ich im Internet auftauche, ungefragt und beim Aufrufen meines Portals von anderen Kollegen, die Yameda-Mitglieder sind, die Werbung eingeschaltet wird.
Da fehlt die Neutralität des Portals, findet auch der Bundesgerichtshof. Ärzte mit Premium-Paket, klar im Vorteil. Die Forderung der Kölner Ärztin, ihr Profil zu löschen, war nach Angaben einer BGH-Sprecherin gerechtfertigt.
Diejenigen Ärzte, die zahlen, die bekommen ein aufwendig gestaltetes Profil ohne Werbung. Die Ärzte dagegen, die nicht zahlen, erhalten ein Profil, bei dem die Werbung der örtlichen Konkurrenz eingeschaltet ist. Und damit ist Yameda nicht mehr neutraler Informationsmittler, sondern begünstigt Ärzte, die bei ihr zahlen.
Yameda war offenbar auf die Gerichtsentscheidung vorbereitet. Der Geschäftsführer des Portals kündigte direkt nach dem Urteil Änderungen an.
Nach vorne gerichtet heißt es aber auch, dass Anzeigenprodukte auf Profilen von Nichtkunden so in der Form zukünftig nicht bestehen bleiben dürfen. Und da werden wir kurzfristig entsprechende Anpassungen dann auf der Plattform vornehmen.
Gesagt, getan, die beanstandete Werbung ist weg, damit Yameda die vom Gericht geforderte Neutralität bietet. Aus Sicht des Unternehmens können sich Ärzte jetzt auch weiterhin nicht vom Portal löschen lassen. Und das hat auch der BGH in seinem Urteil klar gemacht. Ein grundsätzlicher Anspruch, aus Bewertungsportalen entfernt zu werden, besteht nach wie vor nicht. Unter diesen Bedingungen dürften wohl weiter Noten für Ärzte verteilt werden, ob sie wollen oder nicht. Darüber freut sich zum Beispiel der Branchenverband Bitkom. Patienten könne weiterhin eine wertvolle Entscheidungshilfe geboten werden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch im Netz wird über das BGH-Urteil diskutiert, auch konkret über Yameda. Auf Heise Online sieht Rasté zumindest indirekt einen Nutzen des Portals. Ich finde Yameda wichtig, da kann man nachsehen, welche Ärzte es nötig haben, sich Patienten zu kaufen. Also alle Ärzte, die dort ein kostenpflichtiges Profil haben, sollte man besser meiden. Auf das Urteil des BGH bezogen, schreibt Orwell AG auf tagesschau.de, finde ich nicht gut. Gerade was Ärzte angeht, besteht ein Bedarf des Patienten, sich zu informieren. Wenn man so weit geht, es handele sich um Persönlichkeitsrechte, sollten nun auch folgerichtig Bewertungen, Daumen hoch runter, zum Beispiel auf YouTube, verboten werden. Ebenso Handwerkerbewertungen. Offenbar genießen Ärzte einen Bonus. Dead and Hero dagegen findet das Urteil richtig. Diese ganze Internetbewerterei ist ohnehin in den meisten Fällen überflüssig. Von mir aus kann man den Pizzalieferservice um die Ecke bewerten, aber spätestens in medizinischen Dingen, die ohnehin sehr individuell zu bewerten sind und zudem oft sehr emotional betrachtet werden, hat das nichts zu suchen. Und auf Spiegel Online sieht King Tut ein Problem in der Anonymität der Bewertenden. Leute, die einfach nur Gefallen daran finden, andere in die Pfanne zu hauen, können hier nach Belieben agieren. Allerdings traf ich durch Zufall auf ein Portal, bei dem man ein PDF der Arztrechnung einreichen muss. Das halte ich für gut, weil damit sichergestellt wird, dass jemand nicht aus der Anonymität heraus an einem Arzt Rufmord begehen kann.
Was sonst noch wichtig war?
Die Mitglieder der SPD entscheiden seit heute über GroKo oder No-GroKo. Die Abstimmung über eine Neuauflage einer gemeinsamen Regierung mit CDU und CSU hat offiziell angefangen. Bis nächste Woche Freitag, 24 Uhr, können die gut 460.000 Parteimitglieder ihre Stimme zum Koalitionsvertrag per Briefwahl abgeben. Die Wahlunterlagen sind verschickt. Die SPD-Spitze wirbt für die Koalition, aber es gibt auch viel Widerstand in der Partei, vor allem bei den Jusos. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil versucht, das positiv zu sehen.
Wir legen die Entscheidung wirklich in die Hand der Mitglieder. Das ist ein demokratischer Prozess, der macht Spaß. Das sieht man gerade auch. Die Diskussionsveranstaltungen sind alle voll. Die SPD ist lebendig und diskutiert.
Das Ergebnis des Mitgliederentscheids der SPD soll 2 Tage nach der Deadline bekannt gegeben werden, also am Sonntag, den 4. März. In den syrischen Regionen Afrin und Ost-Ghouta wird die Lage offenbar immer dramatischer. In Afrin im Norden des Landes sind am Nachmittag syrische Regierungstruppen eingerückt. Sie sollen die Kurdenmiliz YPG unterstützen. Syrischen Staatsmedien zufolge haben türkische Truppen sofort angefangen, das Gebiet zu beschießen. Die Türkei will die YPG aus der Region vertreiben. Sie stuft sie als Terrororganisation ein. Deshalb läuft seit einem Monat eine Militäroffensive. Heute hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt, das Stadtzentrum von Afrin zu belagern, damit keine Hilfe mehr von außen kommen kann. Ost-Ghouta in der Nähe der Hauptstadt Damaskus im Südwesten Syriens wird seit Tagen von der syrischen Luftwaffe beschossen. Die Regierungstruppen haben das Rebellengebiet eingekesselt. Menschenrechtsaktivisten zufolge sind in den letzten zwei Tagen etwa 200 Zivilisten getötet worden. Die UNO spricht von einer katastrophalen Situation für die Menschen dort. In Ost-Ghouta sind etwa 400.000 Menschen eingeschlossen. Die Trendwende bei der Bundeswehr dauert zu lange. Das findet der Wehrbeauftragte des Bundestags. Hans-Peter Bartels hat seinen jährlichen Bericht vorgestellt. Ein Problem ist demnach die Ausrüstung der Truppe. Bartels fordert, dass es gerade in dringenden Fällen schnell gehen muss.
Die Regierung hat nicht Unrecht, wenn sie darauf verweist, dass die Trendwenden Zeit brauchen. Aber vielleicht könnte es neben den bisher nicht ausfinanzierten Langfristplänen auch einzelne Fast-Track-Projekte geben. Besonders liebevoll gemanagte schnelle Lösungen für sichtbare, spürbare Verbesserungen.
Tendenziell ist die Materiallage laut Bericht noch schlechter geworden. Ende letzten Jahres zum Beispiel seien alle 6 deutschen U-Boote außer Betrieb gewesen. Neben Ausrüstung fehlt nach Angaben des Wehrbeauftragten auch Personal bei der Bundeswehr. Bartels spricht von 120.000 offenen Offiziers- und Unteroffiziersstellen.
Rizek holt Gold, Silber, Riesle und Bronze, Frenzel. Sensationell, Deutschland, deutsche Meisterschaften, 1, 2, 3, das gibt's doch gar nicht, das ist ja historisch.
Gold, Silber und Bronze für die nordischen Kombinierer aus Deutschland. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang kam Johannes Rizek auf den ersten Platz, Fabian Riesle wurde Zweiter und Erik Frenzel Dritter.
Was noch wichtig wird.
In Frankreich legt die Regierung morgen ihren Gesetzentwurf zu Asylrecht und Einwanderung vor. Erwartet wird eine Verschärfung. Präsident Emmanuel Macron steht deswegen in der Kritik. Hilfsorganisationen werfen ihm einen zu harten Kurs vor. Nach Medienberichten soll es durch das neue Gesetz leichter werden, Migranten aus Frankreich abzuschieben.
Und sonst in der Welt?
Venezuela hat jetzt eine eigene Kryptowährung. Mit dem Geld namens Petro will Präsident Nicolas Maduro die lahmende Wirtschaft ankurbeln und sich nach eigenen Aussagen unabhängig machen von den Sanktionen der USA. Erstmal werden heute etwa 38 Millionen Petro in Umlauf gebracht werden. Später sollen 100 Millionen virtuelle Münzen zirkulieren. Der Preis eines Petro entspricht einem Barrel Öl und wurde erstmal auf $60 festgelegt. Die Währung ist nach Regierungsangaben durch ein Ölfeld in der Orinoco-Region abgesichert. Die Nationalwährung Venezuelas, der Bolívar, hatte in letzter Zeit massiv an Wert verloren. Südafrikas neuer Präsident Cyril Ramaphosa will etwas gegen die ungerechte Verteilung von Landbesitz tun. Das hat er 5 Tage nach seinem Amtsantritt verkündet. Er sagte, er könne sich notfalls auch entschädigungslose Enteignungen vorstellen, um der benachteiligten schwarzen Bevölkerung wieder mehr Anteile am Land zurückzugeben. Viele Schwarze waren während der Apartheid durch Weiße enteignet worden. Das bezeichnete Ramaphosa als die Erbsünde Südafrikas, die es richtigzustellen gelte. Dabei dürfe es aber keine Gewalt und keine Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Produktion geben. Ramaphosa war am Donnerstag zum Nachfolger von Ex-Staatschef Jacob Zuma gewählt worden. Dem wird Korruption in großem Stil vorgeworfen. Ramaphosa hatte nach der Wahl einen Neuanfang für Südafrika angekündigt. Die spanische Stadt Vigo versucht, Frauen auch nachts mehr Sicherheit zu bieten. Passagiere können abends und in der Nacht Busfahrer bitten, entlang ihrer Route anzuhalten, auch abseits der üblichen Haltestellen. So können sie näher am eigentlichen Ziel aussteigen. Das soll das Gefühl der Sicherheit vor allem für weibliche Fahrgäste erhöhen. Nutzen dürfen den Service aber alle Mitfahrer. Nach offiziellen Angaben der Stadt machen die Zusatzstopps nur eine minimale Verzögerung der Fahrzeit aus. Auf feministischen Foren im Netz wird der Vorstoß grundsätzlich begrüßt. Die Nutzerinnen fordern aber zusätzlich mehr Polizeipräsenz in den Straßen und mehr Bildungsangebote zum Thema Respekt und Gleichberechtigung.
Wissensnachrichten.
In der Tiefsee, ganz unten in tausenden Metern Tiefe, leben die wundersamsten Tiere. Eines von ihnen ist der sogenannte Dumbo-Oktopus. Der hat zwei Flossen am Kopf, die sehen aus wie die Ohren des Disney-Elefanten, daher der Name. Weil es so tief auf dem Meeresboden lebt, ist das Tier noch nicht so gut erforscht. Jetzt konnten Wissenschaftler aber beobachten, wie so ein Dumbo-Oktopus zur Welt kommt und das sogar auf Video aufnehmen. Sabrina Loy aus den Wissensnachrichten. Was genau sieht man denn da?
Ja, man sieht diesen nicht einmal 2 Zentimeter großen Dumbo-Oktopus in einer ganz kleinen Schale, wie er direkt mit seinen Flügelflossen wedelt und zu schwimmen anfängt. Aufgenommen wurde das Video allerdings schon 2005. Da fand eine Expedition statt, die an der Ostküste der USA Unterwasserberge erkundet hat. Da war ein Unterwasserroboter unterwegs und hat eine Koralle aus etwa 2000 Meter Tiefe hochgeholt. Und an der Koralle war ein kleines Ei dran, keine 2 Zentimeter groß. Und aus dem ist ebenso ein Dumbo-Oktopus geschlüpft. Das Schlüpfen selbst ist zwar nicht auf Video zu sehen. Der Biologe musste auf dem Expeditionsschiff ja erstmal eine Kamera finden. 2005 hatte ja noch nicht jeder ständig ein Smartphone in der Tasche. Aber eben der Zeitpunkt danach, als der Oktopus direkt zu schwimmen beginnt.
Wenn das Video schon von 2005 ist, warum reden wir erst jetzt darüber?
Weil die Forscher jetzt erst in einem Fachmagazin darüber schreiben. Also das ist so ein bisschen das Problem. Es wird bei so Expeditionen viel mehr Material gesammelt, als letztlich analysiert werden kann. Und das Video allein ist ja noch keine Wissenschaft. Der Baby-Dumbo-Oktopus ist ja danach noch untersucht worden. Zum Beispiel ist er in so ein hochauflösendes MRT gesteckt worden.
Und was ist dabei rausgekommen?
Ja, da zeigte sich dann, dass das winzige Tier direkt nach dem Schlüpfen schon so weit entwickelt ist wie ein Erwachsenstier. Die Arme mit den Saugnäpfen waren direkt voll ausgebildet, der Verdauungstrakt und auch die Sinneshaare, mit denen die Umgebung und die Beute wahrgenommen werden. Die Forscher gehen deshalb davon aus, dass der Dumbo-Oktopus von dem Moment an, in dem er schlüpft, alleine lebensfähig ist und sich also direkt selbst versorgen kann, ohne Eltern, die sich erstmal kümmern.
Ist das denn jetzt was Besonderes, also dass Tiere quasi gleich alleine lebensfähig sind?
Nee, also die Oktopusse, die im Flachwasser leben, die machen zwar Brutpflege, aber viele andere Kopffüßler, also Tintenfische wie zum Beispiel der Dumbo-Oktopus, die eben nicht. Das Besondere an der ganzen Studie ist letztendlich aber, dass man eben zum ersten Mal dieses Schlüpfen beobachten konnte und die ersten Stunden im Leben so eines Dumbo-Oktopus. Man kannte zwar die Eier und man kannte auch Jungtiere, aber der Schritt dazwischen, der fehlte. Das heißt, das schließt jetzt quasi diese Wissenslücke.
Die Lücke ist jetzt also geschlossen. Eine andere wurde dagegen quasi wieder aufgemacht. Und zwar kritisieren Forscher aus Basel eine gängige Theorie. In der geht es darum, wie in Seen, die komplett abgeschottet liegen und wo es auch keine Flüsse gibt, trotzdem Fische leben können.
Die Theorie ist, dass Wasservögel Fischeier transportieren. Also die klebrigen Eier sollen am Gefieder hängen bleiben und dann mit den Vögeln reisen. Es klingt erstmal gut und wird von vielen Forschern auch als gültig anerkannt. Das Problem ist aber, die Theorie ist nicht bewiesen. Die Forscher aus Basel haben in Fachmagazinen keine Studie gefunden, die diese Theorie belegen würde. Das heißt, die Theorie kann natürlich trotzdem stimmen, aber die Forscher finden, es müsste dann jetzt auch mal eine richtige Studie gemacht werden, damit sie offiziell bestätigt werden kann.
Ja, wäre besser. Zuletzt noch eine offene Frage. Verhindert das Abholzen von Bäumen die Ausbreitung des Borkenkäfers? Darüber streiten gerade der Europäische Gerichtshof und die polnische Regierung.
Polen hat nämlich in einem Naturschutzgebiet 3-mal so viele Bäume fällen lassen wie erlaubt, angeblich um gegen Borkenkäfer vorzugehen. Aber dieses Argument zieht nicht, sagt der EU-Generalanwalt Yves Bo. Wissenschaftlich sei es nicht belegt, dass das Abholzen hilft. Polen hat gegen EU-Recht verstoßen, sagt Bo. Ein Urteil gibt es noch nicht, aber die Richter folgen oft der Einschätzung der Generalanwälte. Der EuGH hatte schon vor 3 Monaten gefordert, dass Polen mit dem Abholzen sofort aufhört. Sonst droht ein Zwangsgeld von 100.000 Euro pro Tag.
Sabrina Loy mit den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht ziehen im ganzen Land mehr Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Nur im Süden kann es noch etwas schneien. Morgen wechseln sich dann in ganz Deutschland Wolken und Sonne ab. Dazu Höchsttemperaturen von 2 bis 5 Grad. In den Bergen maximal minus 5 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.